Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen am Freitag, dem 12. Juni 2020. Stand jetzt, da sind wir wieder auf meinsportpodcast.de.
Wir, das sind Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Und Andreas Wurm, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen, Malte. Guten Morgen in die Runde. Wow, heute müssen wir tatsächlich aufstehen, ne? Wir haben eine Menge für heute und für das Sportwochenende zusammengetragen. Aber das kriegen wir hin.
Ah, oh, sicher.
Top und Flop haben wir mit dabei. Da gibt es eine Basketballlegende, die Flagge zeigt. Und wir haben ein Land dabei, das Großes will. Und die, die dort Großes leisten, die werden nicht bezahlt. Gleich mehr dazu.
Und unser Geburtstagskind des Tages trägt eine lustige Badekappe. Nein, das bin nicht ich, der trägt wirklich eine Badekappe.
Du hast eine Fleischkappe auf, genau.
So sieht's aus. Und wir erzählen die Geschichte, wie ein staubiger Elfmeter vor 88 Jahren die Bayern erstmals zur Meisterschaft führte. Aber vorher gibt's wie mittlerweile traditionell freitags immer hierbei Stand jetzt die große Fragestunde.
5 Fragen an den Spieltag.
Die Einstiegsfrage bei unseren 5 Fragen an den mittlerweile 31. Spieltag. Andreas, wer spielt denn eigentlich gegen wen?
Oh, das ist eine einfache Frage. Die beantworte ich gerne. Heute spielt die TSG 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig. Morgen ist es dann der VfL Wolfsburg gegen den Sportclub Freiburg. Fortuna Düsseldorf empfängt Borussia Dortmund. Hertha BSC empfängt Eintracht Frankfurt. Union Berlin muss zum 1. FC Köln. Bremen zu Paderborn. Und das Spitzenspiel am Samstag, die Bayern gegen Gladbach. Sonntag dann noch Mainz-Augsburg und Schalke-Leverkusen.
Macht Bayern denn vielleicht schon den Deckel auf die Meisterschaft drauf? Ja, dafür sind erstmal 2 Voraussetzungen nötig. Die erste, die Bayern müssen selbst gewinnen. Zu Hause gegen Gladbach und da sind sie mit einem Problem konfrontiert, denn trotz der insgesamt starken Form der Bayern, seit Sommer 2014 hat kein Verein mehr so viele Punkte gegen Bayern geholt wie eben insgesamt in dieser Zeit Borussia Mönchengladbach. 17 Punkte sind es Stand jetzt. Angstgegner-Alarm. Und in den letzten Duellen zwischen den beiden Teams in München, da gab es 3 Siege, 3 Niederlagen und 2 Remis. Also eine ziemlich offene Kiste, wenn man sich das Historische mal anguckt.
Ja, und ich meine, da muss man jetzt eins mal sagen, auch wenn man sagt, die Bayern rennen jetzt da vorne weg und haben die Meisterschaft vielleicht schon in Sack und Tüten, aber es ist doch toll, dass wir am 31. Spieltag noch so eine spannende und dann eben auch wegweisende Begegnung haben. Es wird ihnen entsprechend auf dem Weg zur Schale auch nichts geschenkt. Aber selbst wenn die Bayern ihrem Angstgegner trotzen und am Ende als Sieger vom Platz gehen, für den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft würde es nur dann reichen, wenn Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf patzen sollte. Ich meine, wir haben ja schon Pferde vor der Apotheke und so weiter, ne? Aber einen Fortuna-Sieg halte ich für relativ unwahrscheinlich, oder?
Zumal der BVB mit einem einzigen Tor im Spiel schon den bisherigen Vereinsrekord von 82 Saisontreffern aus dem Jahr 15-16 egalisieren könnte. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, der BVB egalisiert den bisherigen Rekord für Tore in einer kompletten Spielzeit nicht. Er wird ihn brechen am 31. Spieltag. Genau das Ergebnis tippen wir nachher noch.
Ja, nächste Frage, die wir auf dem Schirm haben. Hält Labbadia Serie gegen seinen Lieblingsgegner? Also die Bayern treffen auf ihren Angstgegner. Bruno Labbadia dagegen auf seinen persönlichen Lieblingsgegner. 11-mal traf Labbadia als Trainer auf Eintracht Frankfurt. Und egal, mit welchem seiner vielen Clubs er gegen die Hessen antrat, er hat Stand jetzt noch keines dieser 11 Duelle verloren. 5 Siege und 6 Remis stehen für ihn auf der Habenseite. Ich bin gebürtiger Hesse, vielleicht liegt's daran, dass ich ganz in der Nähe aufgewachsen bin, ist Labbadias Erklärung dafür. Gebürtig stammt Labbadia aus Darmstadt.
Also der Lieblingsgegner von Labbadia ist aber auch der Lieblingsgegner seiner neuen Mannschaft Hertha. 29 Siege gab es für die Hertha gegen Frankfurt schon zu feiern, so viele wie noch gegen keine andere aktuelle Bundesliga-Mannschaft. Nächste Frage, die vierte, schlägt Gjasula wieder zu? Also ich meine jetzt natürlich nicht zuschlagen im Sinne von hauen, sondern eher hinlangen, also im Sinne von ganz normal faul spielen, was man im Fußball eben so mit einer gelben Karte ahndet. Denn Klaus Gjasula von Paderborn, der hat in seinen letzten 6 Bundesliga-Einsätzen jeweils immer eine gelbe Karte gesehen. Und bereits 16 Mal in dieser Saison ist er schon verwarnt worden und den bisherigen Kartenrekord von Tomáš Hajto aus der Saison 98-99 hat er damit schon egalisiert. Gegen Werder Bremen am Wochenende könnte er jetzt zum alleinigen Spitzenreiter werden in dieser, naja, eher fragwürdigen Hitliste. Ja, und dann fragen wir uns doch mit der wichtigsten Frage für alle Fußballfans und natürlich auch Freunde von Fußballwetten. Wie geht's denn aus? Gucken wir doch mal auf die Spiele, gehen wir die doch mal einzeln durch. Hoffenheim gegen Leipzig. Also da können wir erstmal sagen, das ist ein Spiel, was eigentlich Tore garantieren sollte, denn in den letzten 8 Pflichtspielen zwischen den beiden Mannschaften, da fielen 29 Treffer. Also das ist ein Schnitt von quasi 4 Toren pro Spiel. Da können wir uns auf was freuen am Freitagabend. Ich denke auch, dass es am Ende wieder torreich wird. 3-2 für Leipzig.
Ich glaube, Leipzig weiß, wo der Hammer hängt. Die haben viel zu viele Punkte verloren in der Zwischenzeit. Sie stehen zwar jetzt noch auf dem 3. Platz, aber die Luft ist, was das internationale Geschäft angeht, beziehungsweise die Champions League angeht, doch sehr dünn. Von daher glaube ich, dass die nicht über Hoffenheim stolpern. Und sie werden, wenn auch knapp, aber sie werden mit 2-1 gewinnen in Hoffenheim.
Zumal ja Nagelsmann seine alten Pappenheimer noch kennen sollte und vor allen Dingen die Leute, die da jetzt aktuell interimstechnisch in der Verantwortung sind. Wolfsburg gegen Freiburg. Wolfsburg auswärts stark, zu Hause nicht ganz so gut unterwegs. Von daher glaube ich eher, dass die Freiburger sich durchsetzen werden, dass sie knapp gewinnen mit auch vielleicht wieder 1-0. Vielleicht schießt Petersen wieder ein Joker-Tor.
Oh ja, 6. gegen 8. Das ist zumindest eine Begegnung, nicht nur auf dem Papier, ich glaube sogar auch spielerisch auf Augenhöhe. Ja, also in Wolfsburg zu gewinnen, das wäre jetzt keine große Kunst, möchte ich sagen. Also das kann man schon mal machen als Sportclub. Und ich glaube aber, dass es letztlich ein 2-2 wird.
Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund. Du hast dich ja schon aus dem Fenster gelehnt, hast von Pferden gesprochen, die vor Apotheken stehen. Ich glaube aber, da kann man dir auch wirklich zustimmen. Und ich habe ja auch gesagt, die Dortmunder werden ihren Tore-Rekord knacken. Ach komm, die gewinnen 3-0.
Ja, also da habe ich ehrlicherweise jetzt auch nicht so richtig viel Hoffnung, dass die Fortuna da in irgendeiner Art was reißen kann. Also das ist, ich meine, na gut, also man für eine Überraschung sollte man immer gut sein. Vielleicht ist es auch die Fortuna, aber realistisch gesehen wird das ein klares Ding. Du sagst 3-0 Auswärtssieg für den BVB. Da gehe ich mit.
Eintracht, wie gesagt, Lieblingsgegner für Labbadia und auch für die Hertha. Und ach, da bleibt's auch bei. Sie gewinnen 2-1, die Berliner zu Hause.
Ja, na, ich glaube, die Frankfurter haben jetzt Cojones. Die haben sich an dieser zweiten Halbzeit des DFB-Pokals gegen die Bayern, da ergötzen sie sich dran. Also ich glaube, die wollen bei Hertha was holen, einen Punkt holen sie raus. Also ich glaube, das geht 2-2 aus.
Köln gegen Union, was machen wir denn daraus? Das wird ein Unentschieden, da sag ich mal 1-1. Ja,
sagst du 1-1?
Ja, Modest vielleicht wieder mit dem Joker-Treffer wie in 3 der letzten 4 Spiele.
Köln gegen Union. 2-1.
Paderborn gegen Werder. Außer der gelben Karte für Gjasula, die ja wahrscheinlich gesetzt ist. Was machen wir da sonst draus? Letzter gegen Vorletzter.
Was ist denn das für ein Spiel?
Jetzt könnte man fast sagen, zur Ausgangssituation würde irgendwie passen, so ein dreckiges 0-0.
Ja, und ich sag dir mal eines. Stell dir mal vor, Paderborn gewinnt die Nummer. Ja. Dann hat Paderborn 23 Punkte, Werder Bremen hat 25 Punkte. Nicht auszudenken, wenn Düsseldorf vielleicht sogar gegen den BVB gewinnen würde, dann hätten die 31 Punkte und dann ist die Nummer mit 31 und dann 25 zu Werder, das sind das 6 Punkte, da könnte sich im Abstiegskampf dann morgen schon richtig was entscheiden. Also ich meine, ich habe jetzt ein bisschen gesponnen, ne? Aber
du hast es vorhin gesagt mit den Pferden vor den Apotheken. Es kann alles passieren.
Holla die Waldfee, Bremen gewinnt 2-1.
Okay, dann gucken wir auf Bayern gegen Gladbach, das Topspiel am Samstagabend. Die Bayern Pokalfinalist, quasi Meister. Eintüten können sie die Meisterschaft wahrscheinlich nicht, weil die Dortmunder nicht mitspielen, aber sie werden Stand jetzt aus meiner Sicht das Nötige für sich selbst tun, um es zu schaffen. Sie gewinnen 2-1. Ein Tor werden sie sich fangen, weil sie auch zwischendurch mal wieder ein bisschen nachlässig werden, wie am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt, aber sie schaukeln es am Ende durch.
Na, also ich sage 2-0, weil nach 45 Minuten abgepfiffen wird.
Warum das?
Weil die Bayern ja nur eine Halbzeit Fußball spielen können.
Ach so, okay.
Also wenn man gesehen hat, nach Pokalverhältnissen. Also die werden nach 45 Minuten 2-0 führen. Und dann kann es natürlich, wenn sie nochmal 45 Minuten raus müssen, Stand jetzt wird das wahrscheinlich so sein, dann kommst du mit deinen 2-1 wahrscheinlich schon hin. Aber ich setze nochmal einen drauf, damit wir nicht komplett pari sind. Ich sage, die Bayern gewinnen das Ding 3-1.
Mainz gegen Augsburg, das ist ein Duell, was
das
lachst du?
Aber das war also ein mitleidiges, wollen wir doch mal sehen.
Na, ich höre ja, nur. Abgerechnet wird zum Schluss.
Ganz genau.
Auch bei Mainz gegen Augsburg, ein Duell, was noch nie 0-0 ausgegangen ist. Ich wäre jetzt fast bestrebt, das trotzdem mal zu tippen, einfach nur, um es zu tippen.
Ja, Mainz gegen Augsburg ist so, das sind so Partien, da tust du dir einfach weh, weil das beides Mannschaften sind, die nicht so im Fokus stehen. Ich weiß nicht, was ich mit den Augsburgern seit Heiko Herrlich anfangen soll. Ich sehe da noch nicht so richtig so eine Handschrift oder sonst was in der Richtung. Bei Mainz, den gönne ich nur das Beste. 2-1 zum Feste.
Ich werde es mir wahrscheinlich nicht mal angucken. Ja. Gut, ich spare meine Kräfte für das Wochenendspiel Schalke gegen Leverkusen.
Ja, Sonntag 15.30 Uhr, sitz mal bei Kaffee und Kuchen. Ne? Können wir dann die Zusammenfassung angucken. Schalke gegen Leverkusen.
Puh. Alex Nübel mit dem 50. Pflichtspiel für Schalke, Stand jetzt. Aber vielleicht wechseln die auch schon wieder den Torwart, man weiß es ja nicht.
Na, man weiß es nicht, aber ehrlicherweise hat es an dem Torwart in der letzten Zeit ja nur wirklich nicht gelegen. Ne? Also Schalke, Leverkusen. Leverkusen, klar, die stärkere Mannschaft. Also ja. Die können auf Schalke mal locker 3-1 gewinnen.
Ja, die gewinnen nicht nur 3-1, die gewinnen sogar 3-0. Jetzt darfst du mitleidig lächeln, aber.
Nein. Ich habe auch kurz gefragt. Ich habe mich kurz gefragt, als ich das selbst dann schon rausgehauen hatte, wer soll denn für die Schalker das eine Tor schießen? Aber vielleicht geschehen auch da Zeichen und Wunder.
Es gibt im Fußball immer noch sowas wie Eigentor.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist ein ganz, ganz großer, sportlich wie menschlich Basketballstar LeBron James, nämlich von den Los Angeles Lakers. Der gründet gemeinsam mit anderen schwarzen Prominenten eine Initiative zum Schutz des Wahlrechts von Afroamerikanern. Das berichten amerikanische Medien. Und die Organisation mit dem Namen More Than a Vote, mehr als eine Wahl, also soll die fast 40 Millionen Afroamerikaner dazu bewegen, bei den Wahlen im November ihre Stimme abzugeben, ohne sich beeinflussen oder gar davon abhalten zu lassen, zu wählen. Wir haben das Gefühl, dass wir derzeit etwas Gehör und Aufmerksamkeit bekommen und jetzt ist es für uns an der Zeit, endlich etwas zu bewirken, so zitiert die New York Times LeBron James. Der 35-jährige LeBron setzt sich seit langem schon für die Rechte von Afroamerikanern ein und hat auch in den sozialen Medien die Proteste nach George Floyds Tod unterstützt. Und die von ihm gegründete oder ins Leben gerufene Gruppe soll als gemeinnützige Organisation arbeiten und will sich daher nicht für einen bestimmten Kandidaten einsetzen, also die Wahl, um die es ihm ja geht, nicht durch eine Empfehlung beeinflussen. Aber ich glaube, wer da gewählt wird, ist klar und das ist auch gut so.
Im Flop des Tages blicken wir nach Katar. Ihr wisst, dort wird Stand jetzt 2022 die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Es entstehen 6 nagelneue Stadien. Die 2 bereits vorhandenen werden aufwendig umgebaut. Jetzt hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beklagt, dass ausländische Arbeiter auf einer Baustelle der Fußball-WM über Monate keinen Lohn gesehen haben. Sie seien bei einer katarischen Firma angestellt, die für Fassadenarbeiten im Stadion Al Bayt im Norden des Emirats unter Vertrag genommen worden seien, so Amnesty International. Die rund 100 Arbeiter seien demnach bis zu 7 Monate lang nicht bezahlt worden. Mit den Vorwürfen konfrontiert, hieß es aus dem Informationsbüro der Regierung, man toleriere keinerlei skrupellose Behandlung von Arbeitern. Die betroffenen Firmen haben eine Geldstrafe erhalten, ihre Tätigkeiten seien ausgesetzt worden, bis alle Löhne gezahlt würden. Amnesty wies darauf hin, dass diese hohe Zahl an nicht bezahlten Löhnen deutlich zeige, dass es noch immer ganz einfach sei, Arbeiter in Katar auszubeuten. Einige Arbeiter hätten inzwischen einen Teil des Geldes zumindest bekommen, nachdem der Fall bei Katars Behörden und dem Fußballweltverband bei der FIFA angesprochen worden sei. Trotzdem gäbe es noch ausstehende Löhne. Katar zufolge sollen diese aber in den nächsten Tagen ausgezahlt werden. Gut, da holt man eine Weltmeisterschaft ins Land, baut aufwendige Stadien mit Millionen von Millionen von Millionen. Aber der kleine Arbeiter, der ins Land kommt, um das Ganze aufzubauen, wird nicht bezahlt. Das ist ein echter Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Unser Geburtstagskind des Tages ist Hagen Stamm. Am 12. Juni 1960 wurde er in Berlin geboren, wird also heute 60 Jahre alt. Und Hagen Stamm, da war doch was. Ja, genau. Die Kinder der 80er werden sich erinnern. In dem Jahrzehnt war er nämlich das Maß der Dinge im deutschen Wasserballsport und wird noch heute als einer der besten deutschen Wasserballspieler aller Zeiten genannt. 1981 und 89 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister. 1982 erkämpfte er sich mit dem deutschen Team Bronze bei der WM. Der wahrscheinlich größte Erfolg seiner Karriere war aber der Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles. Lang ist es her, die großen Wasserballzeiten der deutschen Mannschaft, aber sie wurden geprägt von Hagen Stamm. 323 Mal stieg er für Deutschland ins Wasser und warf dabei über 750 Tore.
Ja, und seinem Verein, die Wasserfreunde Spandau 04, dem blieb er Zeit seiner Karriere treu, wurde von 1979 bis 1992 14 Mal in Folge deutscher Meister, 12 Mal deutscher Pokalsieger und gewann 4 Mal den Europapokal der Landesmeister. 87, 89 und 92 war Torschützenkönig der deutschen Wasserball-Bundesliga und heute ist er Präsident der Wasserfreunde Spandau 04. Nachdem sich die deutsche Wasserballnationalmannschaft nicht für die Olympischen Spiele 2000 in Sydney qualifizieren konnte, da wäre er vielleicht noch als Spieler mit dabei gewesen, wurde Hagen Stamm einfach Bundestrainer. Nach einigen Jahren Pause ist er heute wieder Headcoach der deutschen Nationalmannschaft im Wasserball und er ist erfolgreicher Geschäftsmann. Er betreibt einen Fahrradgroßhandel im brandenburgischen Hoppegarten. Herzlichen Glückwunsch zum 60. der Wasserballlegende Hagen Stamm.
Heute in der Sportgeschichte.
Der FC Bayern wird Stand jetzt entweder schon an diesem Wochenende oder spätestens an einem der dann noch ausstehenden 3 Spieltage seine 30. Meisterschaft feiern.
30 Meisterschaften, welch eine stolze Zahl. Die allererste übrigens, die jährt sich heute zum 88. Mal. Am 12. Juni 1932 gewann der FC Bayern im Endspiel in Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0.
Ossi Rohr per Elfmeter hatte die Münchner in Führung gebracht. Ossi, du musst schießen, ich hab die Nerven nicht, soll Kapitän Conny Heidkamp seinem Teamkollegen zugeflüstert haben. Und Rohr, der war damals zwar erst 20 Jahre alt, aber der hatte die Nerven. Der lief an und vollstreckte eiskalt, obwohl oder auch gerade weil er beim Schuss etwas im Rasen hängen blieb. Die Kreide des Elfmeterpunktes staubte auf und Rohrs Fuß drehte leicht zur Seite, genau so weit, dass der Ball unhaltbar für Frankfurts Keeper ins Tor flog. Und Franz Krohm, der markierte dann eine Viertelstunde vor dem Ende den zweiten Treffer und sicherte den Bayern den ersten Titelgewinn 32 Jahre nach der Vereinsgründung. Und dieser Titelgewinn, der wurde natürlich ausgiebig gefeiert mit einem Pferdekutschkorso durch München. Tja, eine andere Zeit.
Rund 100.000 begeisterte und feiernde Menschen sollen die Münchner Straßen gesäumt haben, als die Mannschaft durch die Straßen der Innenstadt gezogen ist. Da feierten die Bayern auch ihren jüdischen Präsidenten Kurt Landauer, der Mann, der diesen Erfolg mit seinem Wirken hinter den Kulissen überhaupt erst möglich gemacht hatte.
Und die Mannschaft feierte danach weiter im Löwenbräukeller. Da hätte ich jetzt als Bayern München mit Wissensstand jetzt nicht unbedingt gefeiert. Also nichts gegen die Gaststätte, aber rein vom Namen her. Also Löwen 1860, naja, okay. Mhm.
Aber darüber hatte damals entweder noch keiner nachgedacht oder sie haben es erst recht getan. Denn 1931 hatte 1860 München ebenfalls im Finale der deutschen Meisterschaft gestanden. Die Löwen allerdings, die haben verloren gegen Hertha BSC.
1932 feierten dann aber auf jeden Fall die Bayern ihre Siegpremiere und das nicht nur einen Abend lang. Nee, die Feierlichkeiten in der Stadt, die sollen 14 Tage lang angedauert haben.
Danach war dann aber auch erstmal Schluss mit Feiern in München und in Deutschland, denn die Nazis übernahmen die Macht und noch bevor der gleichgeschaltete Deutsche Fußballbund seine Vereine aufforderte, sich von ihren jüdischen Mitgliedern zu trennen, hatten die meisten Vereine das schon selbst getan, so auch Bayern München.
Stand jetzt aktuell.
Andreas, ja. Weißt du, worauf wir, also wenn das Jahr bisher anders verlaufen wäre, also ohne Corona und so, unsere Hörer heute eigentlich hätten einstimmen müssen?
Na sicher, eigentlich hätte heute die Europameisterschaft 2020 losgehen sollen. Heute, 12. Juni, 21 Uhr, wäre in Rom eigentlich das Eröffnungsspiel der Euro 2020 angepfiffen worden.
Italien gegen die Türkei. Und Deutschland hätte seinen ersten Einsatz bei der Euro 2020 am Dienstag gehabt gegen Frankreich in München. Und da wärst du dann auch zumindest verbal am Ball gewesen.
Ja, am Sonntag wäre ich bereits angereist. Die ersten Proben in der Münchner Allianz Arena. Und dann wäre es am Dienstag soweit gewesen mit dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft. Alle drei Gruppenspiele könnten die Deutschen oder hätten die Deutschen ja in München austragen können. Dazu wäre dann noch ein Viertelfinale in München gewesen. Und ich hätte das große Glück gehabt, als Stadionsprecher bei all diesen Spielen mit am Start zu sein, im Auftrag der UEFA, der Euro. Aber auch das ist ja jetzt leider Gottes Geschichte. Na gut, es ist um ein Jahr vertagt, aber ich hatte eigentlich diese komplette Zeit für mich schön im Süden, dann schön in München geplant. Und ich glaube, es ist für alle, die rund um die Euro gearbeitet haben und vielleicht ja irgendwann dann auch im nächsten Jahr arbeiten werden, im Moment aber eine ganz schwere Zeit, ein ganz komisches Gefühl.
Stattdessen musst du jetzt neben mir hier sitzen und Stand jetzt moderieren.
Na, das ist mir ein großes Vergnügen. Ja, also das hätten wir auch während der Euro machen können, aber das ist ja schon, also traurig ist es schon ein bisschen, dass das Ganze nicht stattfindet, obgleich wir natürlich wissen, dass es in der Form so nicht möglich wäre, gerade auch wenn man sieht, was diese Euro zum 60. Geburtstag ja als paneuropäischer Wettkampf hätte darstellen sollen in 11 europäischen und einem asiatischen Land. Also eine tolle Idee zum Geburtstag, aber durchführen lassen in Corona-Zeiten lässt sich das Ganze natürlich nicht.
Das wäre nicht möglich gewesen. Ja, ich hätte auch dann heute Abend das Spiel natürlich geguckt, danach noch einen Analyse-Podcast aufgenommen. So war zumindest der Plan zu Jahresbeginn. Ja. Kommt jetzt alles anders, aber im nächsten Jahr wird das alles natürlich nachgeholt.
Ja, lass mich kurz aufgreifen. 11. Juni bis 11. Juli 2021 ist jetzt geplant. Aber ob die UEFA das tatsächlich so durchzieht, ob wirklich dann auch wieder 11 Länder beziehungsweise 12 Länder da mit am Start sind, ob alle Stadien bestätigt werden, das ist Stand jetzt noch nicht raus. München hat ja signalisiert, dass sie gerne wieder mit dabei sein wollen und dass sie die Allianz Arena zur Verfügung stellen. Aber es ist noch nichts bestätigt. Also ich kann Stand jetzt auch noch nicht sagen, dass das Ganze um ein Jahr transportiert wird. Aber wir wollen es hoffen, denn so eine Euro dann noch in Deutschland und dann 4 Jahre beziehungsweise dann 3 Jahre weiter die Euro alleine in Deutschland, ach, das wäre schon schön.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Bundesliga also heute mit der Partie zwischen Hoffenheim und Leipzig und auch in der zweiten Bundesliga geht's natürlich zur Sache. Dynamo Dresden spielt gegen den HSV und Fastaufsteiger Arminia Bielefeld muss nach Sankthausen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig heute. Außerdem gibt's noch Snooker natürlich. Wir haben das Tennisturnier des DTB, was weiterläuft. Es läuft ein bisschen was an Sport und am Wochenende wird ja dann auch der deutsche Meister im Tischtennis ermittelt. In Frankfurt steigt am Sonntag das Finale und Saarbrücken, die standen ja als erster Finalteilnehmer fest. Und gestern wurde dann auch der zweite Finalteilnehmer ermittelt. Und der heißt ziemlich überraschend nicht Borussia Düsseldorf, sondern TTF Liebherr Ochsenhausen. Die haben nämlich einen 0-2 Rückstand gegen Düsseldorf noch in einen 3-2 Sieg wenden können. Außerdem gibt's ja am Wochenende auch die Auftritte von Real Madrid und dem FC Barcelona in La Liga. Da geht's ja seit gestern auch wieder zur Sache. Und die Italiener, auch die kehren mit dem Fußball zurück ins aktuelle Geschäft. Der Pokal steht an am Wochenende. Und falls ihr da noch ein paar Infos braucht, dann hört mal rein bei den Kollegen von CSN, Calcio Siamo Noi, unserem Italien-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Findet ihr aber nicht nur bei uns, sondern überall, wo es Podcasts gibt.
Und wir schauen nach München zum BBL-Finalturnier. Da spielen die Hagro Merlins Crailsheim gegen die EWE Baskets Oldenburg und davor die BG Göttingen gegen die Bayern Baskets. Und Daniel Wellmann guckt für uns auf dieses Spiel.
Bei den Spielbayern gegen Göttingen wird es bei Bayern genauso darauf ankommen wie gegen Crailsheim. Sie müssen die kurze Rotation des Gegners komplett ausnutzen, da sie aktuell den tiefsten Kader neben Berlin besitzen. Außerdem müssen sie die Kreise von Bennett Hund extremst einengen, damit er ihnen nicht heiß läuft. Ich denke, DJ Bray ist erfahren genug und ein solider Verteidiger genug, um seine Kreise einengen zu können. Außerdem müssen sie in der Offensive deutlich mehr über Lissor gehen, so wie beim Spiel gegen Crailsheim. Das lief ja meiner Meinung nach super und daran müssen sie anknüpfen. Aber wichtig wird halt sein, dass sie sich auf ihre Stärken und auf ihren tiefen Kader verlassen, die Bayern. Und dann sollte eigentlich das eine ziemlich eindeutige Partie werden, ähnlich wie gegen Crailsheim. Aber 110 Punkte sehe ich aktuell nicht. Dafür ist eine Mannschaft, wie die von Rojakas trainiert wird, einfach defensiv deutlich stärker als die Crailsheimer. Aber einen 100er könnten wir dennoch sehen, meiner Meinung nach. Ich denke mal 101-80, 101-82, so ein Dreh rum, könnte das Spiel ausgehen.
Stand jetzt war es das von uns hier auf meinsportpodcast.de für diese Woche. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag pünktlich auch an diesem Freitag um 7.07 Uhr wieder auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine kurz vor Wochenendstart gerüstet seid. Und das machen wir selbstverständlich dann auch in der nächsten Woche wieder für euch. Am Montag sind wir in aller Früh wieder für euch da.
Mit einer köstlichen Tasse Kaffee und vielen Informationen rund um euren Sporttag. Schönen Freitag für euch, startet gut ins Wochenende. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Gebt uns dort gerne auch ein paar Sterne und schreibt etwas dazu. Stand jetzt freuen wir uns auch über eure Anregungen und sagt's gerne weiter. Stand jetzt lohnt sich. Und auch der Klick auf meinsportpodcast.de.
Und hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und natürlich unsere kleine nette Sendung Stand jetzt hier im Speziellen. Also vielen Dank für euer Interesse am heutigen Tag und in dieser Woche und bis Montag. Gruß und Kuss wie immer von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.